Herzlich willkommen zur Geschichte der Reformation, die großen fünf. Heute Johannes Calvin, die Reformation in der französischsprachigen Schweiz. Das Ganze beginnt in Frankreich. Und zwar haben wir hier diesen Landesteil im Norden, Picardie. Das ist nun eine interessante Bezeichnung hier in dem Land an der Somme. Die Urchristen, die sich in die Berge Italiens, in die Alpen zurückgezogen haben, die wohnten in dieser Gegend, dort wo der Fluss Po entspringt. Und manche von ihnen wurden verjagt, vertrieben und die siedelten sich dann hier an und man nannte diese Urchristen in dieser Gegend Picarden, hier in der Picardie. Und Johannes Calvin wurde also hier hineingeboren, aber nicht in so eine urchristliche Familie von den Picarden, sondern ganz wie die Masse normal römisch-katholisch. Diese Urchristen, wenn wir das hier auf der Karte gerade betrachten, hier ist Turin und hier Mailand in der Po-Ebene, hier entspringt der Po. So ungefähr 60 Kilometer westlich von Turin sind diese Waldenser-Gebiete, Waldenser-Berge, Waldenser-Täler, hier in diesem Bereich, um die Quellflüsse des Po. Nun, zurück zu Johannes Calvin. Ein intelligenter junger Mann, der bald auf sich aufmerksam macht. Er studiert in Paris Rechtswissenschaften. Wir haben also hier die Parallele zu Martin Luther, der auch Rechtswissenschaften studierte. Anfangs und später Theologie. Und wir werden bei Calvin sehen, da kommt später auch zur Theologie. Aber beide hatten diesen rechtswissenschaftlichen Untergrund als Fundament. Und der Vorteil, wenn jemand so breiter aufgestellt ist, dass also nicht nur eine Fachrichtung in die Tiefe studiert, sondern noch etwas kennt, das führt zu einem breiteren Fundament und man sieht bei diesen Reformatoren, das hat seine positiven Auswirkungen. Gerade bei Calvin, denn er war dann in der Lage, diese Lehrpunkte des Protestantismus in ein System zu bringen, das zu strukturieren, einzuordnen, wie eben in einem Gesetzeskodex, wo man das dann so schön nachlesen kann. Paragraph 1, 2, 3, 4. Und das hat er exzellent für den französischsprachigen Raum dann später durchgeführt. Aber jetzt ist er noch römisch-katholisch. Er ist Student, befindet sich hier in Paris, ist eifrig unterwegs, wird ein Star-Anwalt werden oder ein Richter, der herausragt. Also die Zukunft ist geebnet. Dieser Calvin ist untergebracht im Hause eines Tuchhändlers. Der war sehr vermögend, konnte da Räume vermieten. Und Calvin wird eines Tages eingeladen, als dieser Tuchhändler sagt, wir haben da eine Runde. Wir treffen uns und betrachten das Wort Gottes. Möchtest du uns dazustoßen? Ja, Calvin ist jung, er ist interessiert an allem, ihn bewegt alles. Tja, und so ist er damit dabei in diesem Hauskreis, wo das Wort Gottes betrachtet wird. Und schnell merkt Calvin, ja, das ist aber nicht das, was er bisher von der römischen Lehre her gewohnt war zu hören. Das unterscheidet sich aber in manchen Bereichen ganz erheblich. Und er ist einer, der sehr gut argumentieren, diskutieren kann. Er ist also mit schneller Auffassungsgabe ausgerüstet und jetzt stellt er seine Fragen. Tja, aber das ist ja dann, widerspricht dem und das passt da nicht und da nicht. Und die Antwort nimmt ganz höflich und ganz ruhig und ganz besonnen, ja, aber das Wort Gottes sagt es so. Und in diesem Bibeltext steht es aber so. Und wir halten uns an das Wort Gottes. Und bisher dachte Calvin, das Wort Gottes und die Lehre der römischen Kirche, das ist eins. Und jetzt stellt er fest, da klafft eine Lücke. Es sollte zwar eins sein, es sollte zusammenpassen, aber das geht weit auseinander. Und das bringt ihn durcheinander. Und da gibt es heftige Diskussionen an diesen Abenden, aber Calvin geht immer wieder hin. Irgendwie fasziniert ihn das Ganze. Andererseits wird er sehr beunruhigt. Und dann liest er im Johannesevangelium Kapitel 17 Jesu hohepriesterliches Gebet, was hier also unmittelbar vor der Gefangennahme, vor der Kreuzigung geschehen ist. Und in diesem Gebet bittet Jesus seinen Vater im Himmel, dass seine Nachfolger eins sein möchten. Das ganze Kapitel 17 im Johannesevangelium hat das zum Thema: Einheit, eins sein. Er bittet schon über die Apostel hinaus, nicht nur, dass die eins sind, sondern ihre Nachkommen und wieder deren Nachkommen, sie mögen eins sein. Und Calvin spürt in dieser Runde die Uneinigkeit. Der fragt sich, ja, wie passt das zusammen? Und mehr merkt er, man muss eigentlich dem Wort Gottes folgen, nicht dem, was ein Papst gesagt hat. Ja, aber dann gehe ich ja weg, dann spalte ich mich ja ab, dann ist das ja keine Einheit. Ich sollte doch die Einheit bewahren. Und er kommt mit dem nicht zurecht. Er ist in der Natur draußen, kommt über einen Acker und auf diesem Acker hat man etwas aufgestellt, nämlich eine Vogelscheuche. Nun, so eine Vogelscheuche hat ja einen Zweck. Nicht der Bauer, der sät da aus, die Vögel sehen das und sehen, oh, Paradies ist angebrochen. Die Nahrung liegt direkt da vor uns. Man braucht nur landen und dann tak, 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 all die Körnchen wieder im Magen verschwinden lassen. Aber das ist nicht der Sinn der Übung für den Bauern und er möchte diese Vögel verscheuchen und das geht auch, solange er da ist. Aber er kann ja nicht nur dort auf dem Acker stehen und dann die Vögel verscheuchen. Daher kam die Idee auf, etwas hinzustellen, was so aussieht, als ob der Bauer da wäre, obwohl er gar nicht da ist. Ein Gestell und drüber menschliche Kleidung, dass die Vögel denken, der Bauer ist da und kommen nicht und picken nicht. Und als Calvin diese Vogelscheuche sieht, durchzuckt es ihn. Ha! Er ist ja bemüht um Einheit. Und irgendwie hat er ein schlechtes Gewissen, wenn er sich da jetzt lossagt von der römischen Kirche, von der katholischen. Jetzt sieht er die Vogelscheuche und auf einmal kommt sie ihm. Das ist es, das ist die Lösung. Ist ja ganz einfach, dass ich das vorher nicht gesehen habe. Ja, was hat er da erkannt? Was war für ihn jetzt auf einmal so einfach? Können wir ihm folgen in seinen Gedankengängen? Calvin hat es so ausgeführt. Er sagt, das Papsttum ist wie eine Vogelscheuche. Die tun nur so, als ob sie das wären, die Kirche, das Ursprüngliche. Aber das ist nur ein Scheingebilde. Das ist ja gar nicht echt. Das ist ja gar nicht die Gemeinde Jesu Christi. Es ist nur wie eine Vogelscheuche. Es schaut nur so aus, als ob. Aber er hat jetzt dahinter geblickt und merkt, das ist nur ein Gestell, das ist nur die Kleidung drüber. Das ist ja gar nicht das Echte. Denn das Echte stimmt mit dem Wort Gottes überein. Ist deckungsgleich. Und was entfernt ist, ist nur wie eine Vogelscheuche. Schaut nur so aus wie. Und damit hat Calvin den Weg gefunden, trennt sich vom römischen System und geht mit Volldampf hinüber zum Protestantismus und wird vom Rechtsgelehrten zum Theologen, obwohl er das nie an einer Uni studiert hat, wird er der größte französischsprachige protestantische Theologe. Aber aufgesogen, das Ganze. Und dann ereignet sich Folgendes. Hier in Paris hat Calvin einen Freund, Studienkollegen, auch ein sehr talentierter junger Mann. Und man gründet in Paris eine weitere Universität, eine niegelnagelneue. Und man denkt sich, na, wenn schon eine neue, junge Universität, dann auch ein neuer, junger Rektor. Und die Wahl fällt auf diesen Freund von Calvin. Der war der Sohn des Leibarztes des Königs, des Französischen. Nun, dieser neue, junge Rektor soll seine Antrittsrede halten. Und er trifft sich so mit Calvin und sagt, was soll ich ihm da sagen? Ich bin jetzt der Neue. Ich meine, was sagt man da so? Sie sind jetzt alle versammelt. Ich soll die Universität da gewissermaßen auf eine neue Linie bringen. Neu, jung, dynamisch. Das soll aufwärts gehen. Was könnte ich Ihnen da erzählen? Calvin, kannst du mir helfen? Der sagt, ja. Er ist ein schlauer Kopf und schreibt für seinen Freund, der jetzt der neue junge Rektor ist, die Antrittsrede. Und wie er fertig ist, zeigt er ihm die. Der liest sich das durch und sagt, boah, also, und du meinst, das soll ich sagen? Ja, schon steil. Ich meine, denn da geht es ja um Evangelium. Das ist ja eine Abrechnung mit der römischen Kirche. Ja, mit dem alten System, sagt Calvin, weg damit. Wir brauchen was Neues, Junges, Dynamisches. Wir müssen den Blick nach vorne halten. Ja, aber ich meine, das ist schon recht radikal, was du da geschrieben hast. Ja, willst du jetzt was Neues aufbauen? Bist jetzt der neue Rektor. Zeig ihnen gleich, wo die Richtung vorangeht. Naja, und er lässt sich dann dazu überreden. Aber seine Bedenken waren gerechtfertigt. Denn das sind ja Zuhörer. Und für die kommt das, was jetzt der neue junge Rektor sagt, überfallsartig. Die können das nicht verdauen. Und das führt dazu, dass der neue junge Mann während seiner Ansprache gestoppt, vom Pult geholt wird, als er nämlich zu dem Punkt kommt, wo die römische katholische Kirche von Worten her hinaus katapultiert wird und das neue protestantische, evangelische auf den Leuchter gestellt wird. Und das halten die Zuhörer nicht aus. Das sind mächtige Verbündete des Papsttums da drinnen. Und jetzt wird der gelöchert, dieser neue Rektor. Wo hast du diese Gedanken her? Wer hat dir das mitgeteilt? Wie kommst du auf sowas? Wo hast du das gelesen? Wer beeinflusst dich? Ja, und jetzt steht der so unter Druck. Ja, er wollte eh nicht, aber der Calvin, und der hat das so geschrieben. Ah, Calvin, jetzt ist er im Blickpunkt. Und die sind schon unterwegs, um ihn noch an dem Tag zu verbrennen. Denn die Rede war zwar inhaltlich exzellent ausgeführt, aber dafür war die Zeit noch nicht reif. Dieser jugendliche, dynamische Schritt nach vorne war zwar voller Feuer und Tatkraft, aber nicht weise. Die konnten diesem Qualitätssprung zu dem Zeitpunkt noch nicht folgen. Nun, die sind jetzt unterwegs zu Calvin. Einer warnt ihn, rennt voraus, stürmt da hinein in dieses Gebäude, und Calvin befindet sich in einem oberen Stockwerk, über seinen Büchern gebeugt, nichts ahnend. Der studiert da gerade etwas. Der andere stürmt ins Zimmer. Schnell weg, die wollen dich verbrennen. Was, wen, war, wo, wie? Ja, schnell, schnell, die kommen schon, die holen dich. Warum, weshalb? Die haben die Antrittsrede gehört. Schau, dass du wegkommst. Und dann hört man schon die Stimme. Jetzt ist keine Zeit mehr. Sie sind schon an der Tür. Was jetzt? Jetzt ist er gefangen. Ich meine, er ist ja hoch oben. Aus dem Fenster rausspringst, bist du tot. Schnell werden ein paar Leintücher zusammengeknotet, und das sehen wir hier auf diesem Gemälde. Calvin in Todesangst, hier die zusammengeknüpften Leintücher. Er seilt sich von hier ab. Es war in letzter Sekunde. Der ist unten noch gar nicht angekommen, sind die oben schon in der Wohnung. Es wird also extrem knapp. Aber jetzt ist er in aller Munde. Auf Calvin ist jetzt ein Kopfgeld ausgesetzt. Der wird jetzt gejagt. Und Paris, das ist kein Aufenthaltsort mehr für ihn. Dann ist er sofort tot. Und jetzt flüchtet er. Er flüchtet von Paris und um unerkannt zu sein, trifft er unterwegs einen Bauern, der kommt gerade vom Feld mit seiner Haue auf der Schulter und Calvin sagt, könnte man nicht Kleider tauschen? Der Bauer ist ganz überrascht, ich meine, wie er aussieht mit seiner schmutzigen Kleidung da. Und der andere ist ein Student, ein junger Mann aus den höheren Kreisen, der weiß nicht, wie ihm geschieht. Calvin sagt, schnell, tauschen wir. Kriegst meins und ich nehme deins. Naja, das ist ein Tausch, nicht? Das ist so wie 1 Euro gegen 100 Euro. Und diese Wahl ist schnell getan und dann geht plötzlich ein Calvin verkleidet als Bauer mit der Haue auf der Schulter durch die Landschaft. Und so gelingt es ihm zu entkommen. Denn seine Studentenkluft hätte ihn verraten, seine Kleidung. Und er ist immer auf der Flucht. Er wandert durch Frankreich. Das ist wie eine Zickzacklinie. Und dann findet er ein Plätzchen. Da gibt es eine Adelige, die ist dem Protestantismus wohlgesonnen. Aber heimlich, wenn das auffliegt. Und sie versammelt auf ihrem Schloss so gejagte Flüchtlinge wie Calvin, die zukünftige Größen des Protestantismus werden. Und dort kriegen sie so eine Schutzfunktion auf diesem Schloss. Da können sie wohnen, sie werden ernährt, sie haben da ihr Plätzchen und können ihren Studien sich hingeben. Und auf diesem Schloss kann jetzt Calvin sich so richtig entfalten. Da tut ihm keiner was und da schreibt er und schreibt und schreibt. Und da startet er mit einer systematischen Darlegung der protestantischen Lehren. Institutio Religionis Christiane, lateinisch. Also praktisch die Lehrpunkte des reformatorischen Glaubens. Und diese Darlegung, die hat er über die Jahre ständig verfeinert, hinzugefügt, verbreitert, so ähnlich wie wenn man mal etwas strukturiert hat und man hat da seine Paragraphen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und es wird immer noch hinzugefügt, jeder Paragraph wächst in sich. Und dann wird noch einmal unterteilt und noch einmal und es wird immer umfassender, dieses Werk. Und heute sehen wir, er hat ja bis an sein Lebensende immer wieder daran geschrieben, es gibt kein besseres Standardwerk im französischsprachigen Bereich als diese Ausführungen von Calvin. Wurde nie mehr übertroffen. Einzigartig. Ach ja, wer war diese Adelige? Wenn das der Herrscher gewusst hätte, wer hier auf seinem Schloss die Evangelischen beherbergt, die Kerntruppe, die junge, dynamische, zukünftige Führungsschicht. Es war niemand anderer als die leibliche Schwester des Königs. Und wo der König überall nachforschen hat lassen, wo diese protestantischen Jünglinge da untergetaucht sind, dass er bei seiner Schwester das Schloss durchsucht, auf die Idee ist er natürlich nicht gekommen, dass da was sein könnte. Seine eigene Schwester. Und sie hat natürlich auch gewusst, dass sie das nicht an die große Glocke hängen darf, weil dann ist vorbei. Er ist immerhin der König. Und dann hätte er gesagt, weg damit. Also die können alle eliminiert. Und sie hat die gehegt und gepflegt, die der Bruder töten wollte. Weil er von römisch-katholischer, priesterlicher, geistlicher Seite aufgehetzt war. Lange Zeit war ja der König im Schwanken. Manchmal war ein bisschen mehr dafür, dann wieder mehr dagegen. Einmal voller Wut und Zorn, dann war er wieder sanfter. Aber letztlich hat er sich dann gegen die Reformation entschieden. Er war lange hin und her geschwankt. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo auch die Schwester des Königs sagt, ich kann euch nicht länger decken, schützen, es wird zu bedrohlich. Bevor das alles auffliegt, bewegt euch wieder mal weiter. Vielleicht könnt ihr später wieder kommen. Und dann begibt sich Calvin weiter. Ja, wo soll er hin? Also in Frankreich, wo soll er da noch hin? Jetzt begibt er sich über die Grenze nach Genf. Dieses Genf, also auch französischsprachiges Gebiet, das Gebiet hier von der Schweiz ist französischsprachig. Und hier in Genf, eigentlich wollte er da nur durchreisen, nicht? Er geht einmal über die Grenze. Sein Ziel ist im Grunde Straßburg. Denn da hat er gehört, da sind Freiheiten, hart an der deutschen Grenze. Das ist, da will er eigentlich hin. Und jetzt geht er mal hier über die Grenze. Da trifft er einen, diesen Farel, auch ein reformatorischer Star, eine Galionsfigur des Protestantismus im französischsprachigen Bereich. Und dieser Farel sagt, du bleibst da, du bleibst bei mir, wir machen das zu zweit, dich habe ich gebraucht, allein schaffe ich da nichts, aber mit dir, wah, da bewegen wir was. Und Calvin lässt sich überreden und bleibt. Und damit beginnt Genf aufzublühen. Es entsteht eine völlig neue Phase in dieser Stadt. Das Evangelium wird verkündigt, Calvin war ein wortgewaltiger Redner. Also wenn eine Predigt von ihm, die ging tief hinein. Da ging das Volk nach Hause und hat gemerkt, jetzt muss ich was ändern. Also so kann es nicht bleiben. Der Herr will von mir dies und das und jenes, und zwar praktische Umsetzung. Dafür hat er gepredigt. Calvin war da recht radikal, sagt, wozu Alkohol? Wozu haben die Gaststätten lang auf am Abend? Da wird nur getrunken, die Leute werden betrunken, weil sie Alkohol trinken, und was kommt raus? Nur Leid, Tod und Elend, so ab jetzt schließen alle Gaststätten um 21 Uhr, Sperrstunde, Punkt. Wo? Ja, da haben die Leute geschaut. Aber der Stadtrat hat zugestimmt. Dann weitere Aktionen. Alles, was sich so negativ für die Moral der Bevölkerung ausgewirkt hat, weg damit. Und also strikte moralische Regeln eingeführt, wie man sich in der Öffentlichkeit zu verhalten hat und so weiter. Dies hat dazu geführt, dass so reiche, adelige Kreise, die also gewohnt waren, über den Durst zu trinken, entsprechend zu feiern, die ganze Nacht da durchzuzechen, die fühlten sich da eingeschränkt. Und wer das Geld hat, der will halt jubeln. Und da sie so wenig im Leben zu jubeln haben, mit Alkohol geht das leichter, weil dann vergisst man seine Sorgen. Und jetzt kommt dieser Calvin und der bremst da alles ein. Das war gar nicht in ihrem Sinn. Und sie, man nennt sie die Libertiner, die Freidenker, die sind ja clever, sind in der Oberschicht, die beeinflussen den Stadtrat von Genf und sagen, also das ist ja unmöglich, dass dieser Calvin und dieser Farel hier aufführen. Die Stadt ist ja nicht mehr lebenswert. Weg mit denen. Und es gelingt. Der Stadtrat beschließt, ja, es ist jetzt wirklich alles so restriktiv und so viel Zwänge, die sich da auf einmal für uns auftun. Und Farel und Calvin werden aus Genf ausgewiesen. Das heißt, ganz hochoffiziell, ihr habt die Stadt zu verlassen. Das war's. Und noch etwas dazu, und nie mehr dürft ihr zurückkehren. Das war ein Schock für diese zwei Reformatoren. Es hat ja alles so schön begonnen. Aus und vorbei der Traum. Niederlage. Sieg für Satan. Und Calvin begibt sich dorthin, wo er eigentlich ursprünglich hingehen wollte, kommt doch nach Straßburg. Und in diesem Straßburg wird er freundlich, freudig aufgenommen, da wird er nicht verjagt. Tja, da geht es ihm gut. Und da kann er so richtig sich erholen. Da findet er dann auch eine Frau. Und es wird alles stabil in seinem Leben. Nach 2 Jahren bekommt er Besuch aus Genf. Und dieser Besucher hat ein Schreiben mit, Vertreter des Stadtrates. Zusammengefasst steht drinnen: Calvin, bitte komm zurück nach Genf. Er fällt aus allen Wolken. Die haben damals beschlossen, nie mehr darf er seinen Fuß über die Schwelle in Genf setzen. Und jetzt, von der Regierung, vom Stadtrat, das Schreiben, bitte komm zurück. Ja. Was hat diese Gesinnungsänderung bewirkt? Zuerst wurden sie mit Schimpf und Schande, Spott und Hohn davongejagt. Als die 2 durchs Stadttor hinausgingen, wo sie da verjagt wurden, sein Kollege und er, hat man ihnen noch nachgerufen, zum Glück ist das Tor breit genug, dass sie gleichzeitig hinaus können. So ein Spott, hat man ihnen noch nachgesagt. Und jetzt, bitte komm wieder. Calvin geht's gut in Straßburg, der denkt ja nicht im Traum daran. Sagt ja, da könnt ihr lange warten. Und schickt ihn wieder ein. Und vergeht ein Jahr, kommt wieder jemand aus Genf. So, jetzt sind schon mehr. Was steht drinnen in dem Papier? Noch drängender, noch flehentlicher. Bitte, 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 komm nach Genf zurück. Da braucht Calvin keine Sekunde überlegen, wie gut es ihm jetzt in Straßburg geht. Und er hat nicht vergessen, was das für eine Demütigung war, was er da erlebt hat. Also das sitzt tief. Und sein Kollege in Straßburg, gewisser Butzer, so, kennst du die Geschichte von Jona? Ja, natürlich kennt er sie. Der wollte nicht nach Ninive. Sag, und du willst nicht nach Genf. Das ist dein Ninive. So auf, du gehst jetzt nach Genf. Was, du schickst mich weg? Die zwei waren jetzt die dicksten, engsten Freunde, die ständig miteinander gearbeitet haben. Und der lässt nicht locker, sagt, wenn die dich jetzt haben wollen, die sind in Not, die möchten jetzt, dass du das verwirklichst, was du damals begonnen hast. Komm, auf, nach Genf, dein Ninive. Oder willst du auch aufs Meer und in die entgegengesetzte Richtung wie Jona? Jetzt beginnt Calvin nachzudenken. Und schließlich entschließt er sich, und es fällt ihm nicht leicht, noch einmal zurückzugehen. Aber bevor er zurückgeht, schreibt er, aber wenn ich komme, dann mache ich das und das und das und das und das. Habe ich dann diese Vollmacht? Kann ich das durchziehen? Wenn nicht, komme ich nicht. Er lässt sich vorher das absegnen. Und die haben das abgesegnet. Wenn du nur kommst. Also ankommt und danach bohrt und fragt, na, was hat jetzt diese Gesinnungsänderung bewirkt, dass ihr mich wieder haben wollt hier in Genf? Die ganze Moral ist sofort gesunken, nachdem er weg war. Es wurde wieder gesoffen und es gab wieder Schlägereien und Morde und in den Nächten war es unsicher. Man hat gemerkt, das war eigentlich nicht schlecht, dass um 21 Uhr Schluss war in den Lokalen. Das hatte Vorteile. Und so manches andere. Und als er kommt, Calvin kommt. Er denkt, wie man ihn verjagt hat. Nie mehr darfst du zurückkommen. Und jetzt, schön, dass du wieder da bist. Das hätte auch keiner gedacht. Also die Zukunft hätte ich nicht voraussagen können. Nie und nimmer. Und Genf blüht wieder auf. Und jetzt beginnt jemand, ein Auge auf dieses Genf zu werfen. Hier die Umgebung von Genf. Genf liegt ja sehr exponiert. Wenn wir uns das hier so genauer ansehen, das Rote ist die Grenze, das Grüne ist die Ebene, hier haben wir ein Gebirge, hier haben wir ein Gebirge, und Genf liegt hier am Genfer See direkt in der Ebene, völlig schutzlos Hier ist ein ganz schmaler, langer Streifen und das ist die Verbindung zur Schweiz am Seeufer entlang, nur wenige Kilometer breit hier. Und dann noch ein bisschen eine Ausdehnung um die Stadt herum und das ist es. Und rundherum ist das Herzogtum Savoyen. Und der Herzog von Savoyen wirft begehrliche Blicke. Denkt sich, eigentlich wäre die Grenze viel schöner, wenn wir die hier so gerade runterziehen. Und das hier gehört dann zu Savoyen dazu. Wäre doch viel natürlicher. Eine blühende Stadt, aufblühende Stadt, großes Wirtschaftszentrum, tüchtige Handwerker. Seine Soldaten kommen, umzingeln die Stadt. Ja, und die zittern drinnen. Es gelingt ihnen, Boten nach Bern zu schicken, die nächste protestantische größere Stadt, und sagen, bitte, kommt und helft uns. Nun, diese Berner überlegen, so gefährlich ist es, den Löwen aufzuwecken. Wenn wir jetzt hier uns einschalten und das geht schief, dann wird der Herzog von Savoyen so böse sein auf uns, dass er nicht nur Genf sich holt, sondern dann auch noch Bern sich holt. Lieber sich nicht einmischen. Wir getrauen uns nicht, Genf zu helfen. Und das war jetzt der Todesstoß, weil die sind umzingelt. Nicht die draußen brauchen nur warten, bis die drinnen verhungert sind. Was sollst du da tun? Die Lage ist ja dermaßen prekär, nicht, wenn man sich diese Grenze hier anschaut. Ungünstiger kann ja ein Staatsgebilde nicht mehr sein, als wie hier Genf in der Landschaft liegt. Die einzige Stadtmauer, die sie noch schützt. Aber wie lange werden sie zum Essen haben? Und dann werden die savoyischen Truppen übermütig und beginnen weit nördlich davon, in einem Gebiet, das zu Bern gehört, räuberische Überfälle zu starten. Die überfallen Dörfer und nehmen mit, was sie so brauchen können. Und jetzt wird der Berner Stadtrat nervös. Sagen wir mal, Moment, jetzt geschieht ja genau das, was wir zu verhindern wollten. Ich meine, wir wollten ja uns da nicht einmischen, damit der nicht auf uns aufmerksam wird, dieser Herzog von Savoyen. Und jetzt kommt der sowieso schon zu uns. Der ist schon ganz nah mit seinen Truppen. Das heißt, zuerst Genf, dann wir. Und jetzt schwenkt die öffentliche Meinung um in diesem Stadtrat. Und die sagen, wehret den Anfängen. Wenn wir jetzt den Genfern nicht helfen, dann vernascht er zuerst die Genfer und dann uns, Berner. Aber wenn wir zusammenhalten, sind wir vielleicht stark genug, im Widerstand zu leisten. Und so macht sich eine Armee auf von Bern nach Genf. Es ist Winter. Und die von Savoyen haben das nicht mitgekriegt. Sie haben nur mitgekriegt, Bern hilft nicht. Und daher sind sie locker hier in der Belagerung unterwegs. Es kommt von nirgendwo her Bedrohung. Und die sind völlig überrascht, als plötzlich eine Armee von Bern in ihrem Rücken auftaucht. Und diese Soldaten sind völlig durcheinander. Ich meine, hier ist Genf und von hinten kommen die Berner. Die rennen nur mehr. Und fliehen. Dabei waren sie eigentlich in der Überzahl, aber dieser Überraschungsmoment ist geglückt. Der französische König hört von dem Ganzen, dass sich hier ein Konflikt abspielt um Genf und dass der Herzog von Savoyen hier auf der Flucht ist. Und das ist dieses Gebiet hier herunter. Und der französische König denkt sich, na, das würde aber auch gut, dieses Herzogtum Savoyen zu Frankreich dazu passen. Man könnte das ganze Gebiet hier ja lila einfärben. Dann gehört es zu Frankreich. Der ist jetzt gerade auf der Flucht mit seiner Armee vor Genf und Bern. Ja, das ist die Chance. Und jetzt kommt der französische König und stürzt sich auf die savoyanische Armee. Der Herzog muss fliehen ins Ausland, stirbt dort als Bettler auf irgendeiner Burg, wo ihn einer beherbergt hat. Und das Herzogtum Savoyen wird Frankreich einverleibt. da hat einer, nämlich der Herzog von Savoyen, den Bogen überspannt. Er wollte mehr und hat am Ende alles verloren. Was haben die Genfer gemacht in der Zeit? Gebetet, gebetet, gebetet. Es schien aus mit ihnen. Dann kamen die Berner zu Hilfe. Und dann kommt auch Frankreich zu Hilfe. Das römisch-katholische. Das hätte keiner gedacht. Nun, jetzt hat Genf seine Ruhe. Und dann geschieht dieses Ereignis. Wer hat denn damals, als Genf das erste Mal Calvin erlebt hat, so eifrig dran gearbeitet, dass Calvin und Farel fort müssen? Das waren die Libertiner. Die haben das ja eingefehlt. Und jetzt ist Calvin wieder da. Das war natürlich nicht im Sinn der Libertiner. Das sind diese hier. Das sind vermögende Adelige, mächtige Herren, die halt ihren Lebensstil weiter so praktizieren möchten. Aber sie möchten auch Protestanten sein. Also sie sind schon für den neuen Glauben. Sie versprechen sich da mehr Freiheiten. Aber das, was Calvin so von sich gibt, das ist nicht in ihrem Sinn. Und da sie nicht dem Evangelium gemäß leben, hat ihnen Calvin das Abendmahl verweigert, den Zugang. Er sagt, zuerst müsst ihr zeigen, dass ihr überhaupt so leben wollt, wie euch Jesus das empfiehlt, und dann kommt zum Abendmahl. Sonst ist das für euch negativ, wenn ihr da teilnehmt. Wie der Apostel Paulus geschrieben hat, wer unwürdig von diesem Mahl nimmt, 1. Korintherbrief, Kapitel 11, der trinkt sich zum Gericht. Und Calvin sagt, schaut einmal, dass ihr euer Leben auf die Reihe bringt. Und dann. Aber die wollen so weiterleben wie bisher, aber wollen auch den Kelch haben beim Abendmahl, also überhaupt am Abendmahl teilnehmen. Und sie gehen zum Stadtrat und holen sich die Bewilligung, dass sie da teilnehmen dürfen. Und dann pflanzen sie sich beim nächsten Abendmahl in der Kirche vor Calvins Abendmahlstisch auf. Hier haben wir Calvin, nicht, da hat er den Kelch, das Brot. Und das ist jetzt die Gruppe dieser Libertiner, dieser Adeligen. Und die kommen bewaffnet, mit Handschuhen ausgerüstet. Also das ist, wenn wir uns die Kleidung anschauen, zeigt schon, das ist ihr Anführer. Also der kann schon was. Und der kommt jetzt da herein und pflanzt sich vor Calvin auf. Die Hand am Schwertknauf, sagt, so was ist jetzt. Und wir holen uns das jetzt. Und wenn es sein muss, mit Gewalt. Wir kriegen diesen Kelch. Der wird uns jetzt gereicht. Und du hast das zu tun. Wir haben die Genehmigung vom Stadtrat. Und jetzt steht Calvin da. Der Kirchenrat hat beschlossen, die dürfen nicht teilnehmen. Calvin war der, der dafür gesorgt hat, dass alles Volk zum Abendmahl kommen kann und dass es in zweierlei Gestalt ausgeteilt wird, dass jeder den Kelch kriegt, aber nicht solche, die einen ganz anderen Lebensstil pflegen und locker unterwegs sind und eigentlich Jesu Blut nicht achten. So was jetzt. Die haben die Hand am Schwertknauf, sagen, wir holen es uns notfalls mit Gewalt. Die stehen da und der Blick, der sagt alles. Und wenn du nicht freiwillig, dann. Und was macht Calvin? Der Mann ist mutig. Und er steht unbewaffnet da und die sind ein ganzes Rudel. Sein Arm sagt alles. Ohne mich, ihr nicht. Und er blickt die ruhig an und sagt ihnen, ihr könnt diese Hand zerschmettern. Ihr könnt mich töten. Aber freiwillig bekommt ihr von mir nicht das Abendmahl, solange ihr nicht euren Lebensstil verändert habt. Denn wer unwürdig von diesem Mahl isst und trinkt, der trinkt sich selber zum Gericht. Da würde ich mich schuldig machen an eurem Blut. Das kann ich nicht. Ich habe eine Verantwortung. Tötet mich. Aber ich gebe es euch so nicht. Jetzt ist eine Spannung in dieser Kirche. Und sich das vorstellen. Nicht die Anhänger von dem, der schaut schon, was machen wir jetzt? Nicht? Die Augenpaare, die treffen sich hier. Und wenn Blicke töten könnten, dann wäre jetzt Calvin tot. Was ist da? Und da liegt Spannung in der Luft. Und der Anführer der Libertiner, der überlegt jetzt, soll er nicht? Ich meine, das ist eine Kleinigkeit, sich den Kelch zu holen und daraus zu trinken. da ist ein Calvin und sie sind bewaffnet, ein ganzes Rudel. Und der überlegt, was jetzt? Und Calvin blickt ihn dermaßen ernst an. Und er hat eine geistliche Autorität, dass am Ende der Libertiner die Hand sinken lässt, seiner Truppe zeigt und sie verlassen die Kirche. Es hätte auch Calvins Tod sein können. Dass der jähzornig ist, auszuckt, sein Schwert nimmt, sagt, und das hole ich mir. Und dass das Blut Calvins sich mit dem Wein vermischt. Aber es ging gut aus. Ein Calvin hat, und das ist ihm in der Geschichte geblieben, mit Ernsthaftigkeit das Wort Gottes gelehrt. Und er sagt, das ist kein Kinderspiel. Es liegt ein Segen drauf, wenn wir in Liebe auf das reagieren, was Jesus uns sagt, aber er wartet darauf, dass wir ihm gehorchen. Und wer nicht umsetzt, was Jesus empfiehlt, was hilft die Erkenntnis? Wir können lesen, 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 1000 Jahre lang. Wenn wir nicht danach handeln, was da drinnen steht, ja, was hilft es uns? Diese Erkenntnis muss ja in die Praxis umgesetzt werden. Und daraus kann dann der Segen für Genf und das Seltsame bei diesem Staatsgebilde der Schweiz, wenn man sich vorstellt, da gibt es deutschsprachige Gebiete, das ist der größte Anteil, französischsprachige Gebiete, italienischsprachig, das Tessin, und dann noch die Ureinwohner, noch von den Kelten her Relikte von der Sprache, dieses Rätoromanische, Rätien, römische Provinz. Also eigentlich vier Sprachgruppen. Wie gibt es das, dass vor 500 Jahren ein Staatsgebilde sich etabliert hat, wo so viele verschiedene Sprachen sind und die sind nicht auseinandergefallen. Auch nicht in der Zeit des Nationalismus, wo es hieß, jedes Volk braucht seinen eigenen Staat, jede Sprache, jede Sprachgruppe. Die blieben beisammen. Es war der gemeinsame protestantische Glaube, der in der Schweiz vorherrschend ist. Und der hat der Schweiz zu Frieden verholfen, zu Wohlstand, bis heute. Obwohl heute die Glaubensqualität nicht mehr die ist wie vor 500 Jahren. Aber der Segen, die Nachwirkungen, heute noch spürbar. Das ist der Segen des reformatorischen Gedankengutes, wenn ein Volk insgesamt danach handelt, was Jesus uns empfiehlt.